In den letzten paar Wochen habe ich mich im Rahmen meines Studiums sehr intensiv mit den Büchern Josua und Richter auseinandergesetzt. Und als mich der Uli dann gefragt hatte, ob ich nicht heute predigen könnte, weil er nicht da ist, dachte ich, okay, kann ich die Synergieeffekte nutzen und das, was ich schon erarbeitet habe, auch so ein bisschen nutzen. Und deswegen geht es heute um einen Text aus Richter, der die Bücher Josua und dann das Buch Richter so ein bisschen verbindet. Der schaut auf der einen Seite zurück auf das, was in Josua passiert ist und bietet dann auf der anderen Seite einen Ausblick zu dem, wo es hingeht mit dem Volk Israel. Bevor der Text stattfindet, bevor das, was in dem Text, worum es in dem Text geht, stattfindet, kurzer Rückblick auf die Geschichte Israels. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus und sie kommen vor dem Jordan an und sind kurz davor, über den Jordan zu ziehen in das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hat. Und Josua wird der neue Leiter des Volkes. Er wird quasi von Gott als Bundeskanzler eingesetzt, jetzt dieses Volk über den Jordan zu führen und dann auch im Land Kanaan anzuleiten. Und das Volk Israel zieht über den Jordan, fängt an, gegen die Städte Jericho und Ai vorzugehen und das Land einzunehmen, das Gott ihnen versprochen hat. Und im Rahmen dieser Aktion kommt es zu verschiedenen Kämpfen und irgendwann sind sie so weit, dass das Volk Israel das Land aufteilen kann. Jeder der 12 Stämme bekommt einen bestimmten Teil im Land. Und so ist es mit dem Leben von Josua. Und der Text, den ich vorlesen möchte, ist aus Richter 2, die Verse 7 bis 13, und es beschreibt Josuas Tod. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer Israels lebten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hatte. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Man begrub ihn auf dem Grundstück, das ihm und seinen Nachkommen gehören sollte. Es lag in Timnat-Heres, nördlich des Berges Gash, im Gebirge Ephraim. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Sie kehrten ihm den Rücken und dienten dem Gott Baal und der Göttin Astarte. Ja, am Ende eines solchen Lebens wie dem von Josua weiß man immer gut, was lief gut, was lief vielleicht nicht gut. Und deswegen ist es jetzt eben so ein kleiner Rückblick auf das Leben von Josua. Was macht Josua so besonders im Vergleich zu den Israeliten, die nach ihm kamen? Und ich finde spannend einen besonderen Punkt. Was macht Josuas Leben besonders? Er kennt Gott. Und ich will die Predigt in zwei Teile gliedern. Worin macht sich das deutlich, dass Josua Gott kennt? Der erste Punkt, Josua kennt den Zuspruch Gottes. Und der zweite Punkt ist, Josua kennt den Anspruch Gottes. Josua kennt den Zuspruch Gottes. Der wohl bekannteste Vers aus Josua ist Josua 1, Vers 9. Da steht, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und diese Zusage an Josua, dieser Zuspruch Gottes an Josua, steht ganz am Anfang von Josuas Leben. Die ersten 9 Verse im Buch Josua sind ziemlich gefüllt von solchen Zusprüchen, wo Gott Josua sagt, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und das ganze Buch Josua ist dann mehr oder weniger davon geprägt, dass die ganze Zeit über alles, was passiert, Josua immer wieder sagt, ich kann mich auf Gott verlassen, Gott ist dabei. Und bei allem, wovon wir lesen, von allen Handlungen, von allen Aktionen, ist es immer so, dass Gott der ist, der handelt. Dass das Volk Israel und Josua ganz oft einfach plötzlich nur eine Beobachterposition einnimmt, zurücktritt und schaut auf das, was Gott tut. Und ganz oft stehen auch so Sätze, die dann auch immer wieder wiederholt werden. Und Gott tat so, wie er es Josua und den Vätern Israels versprochen hatte. Und am Ende von Josuas Leben, am Ende von diesen Eroberungsfeldzügen, da hält Josua eine Rede, er sammelt das ganze Volk nochmal um sich. Und eine Quintessenz, die da immer wieder drin vorkommt, ist, Gott hat getan und nicht wir. Gott ist der, auf den wir uns verlassen können. Und so kann Josua am Ende von diesem Leben mit Gott, in dem er immer wieder auf Gott vertrauen konnte, sagen, ich brauche niemand anderes als Gott, ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn. Und Josua weiß, dass er davon ausgehen kann, dass bei allem, was er tut, was er mit dem Volk Israel unternimmt, dass Gott an seiner Seite ist. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das, was wir im Alten Testament lesen, gerade was Gott auch Josua sagt, dass wir nicht bei vielem sofort auf uns übertragen, okay, das sagt Gott zu Josua, Gleiches gilt natürlich auch für mich. Aber gerade bei der Aussage, ich bin bei dir, wohin du auch gehst, gerade da glaube ich, dass wir es trotzdem tun können. Denn die letzten Worte von Jesus, die er auf der Erde sagt, kurz bevor er in den Himmel entrückt wird, sind ja folgende, in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und ich glaube, das ist so ein Satz, wo wir einfach mal öfter den uns unterstreichen müssen in der Bibel und dann einfach auch mal mit dem Zeigefinger drauf tippen müssen und sagen, Gott, du hast es doch gesagt. Jesus, du hast es gesagt. Ich bin immer bei dir. Und dass das ein Satz ist, auf den wir uns oft berufen können und sagen, hey Gott, du hast es doch gesagt. Hier steht es. Lass mich das bitte spüren. Lass mich das erfahren in meinem Leben. Und das Gute ist ja, dass es nicht einfach nur so ein Lifestyle-Trick ist, irgendwas Neues, Hippes, wo man denkt, okay, jetzt müssen wir da oft darüber nachdenken. Sondern dass das so ein Satz ist, der 2000 Jahre Weltgeschichte hinter sich hat, den auch nicht nur irgendwer gesagt hat, sondern sogar Jesus selber sagt, ich bin bei euch. Was haben wir jetzt aber davon für einen Gewinn zu wissen, dass Gott immer da ist? Mit Gott wird nicht plötzlich alles besser und Probleme lösen sich nicht von selber, nur weil wir mal gebetet haben oder weil wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass Gott immer da ist. Aber Gott selber kam in diese Welt und er kennt die Situation, in denen wir stehen, in denen wir standen und in denen wir stehen werden. Und in der ganzen Diskussion um, ja, sagen wir, Klima oder sonstige politische Unruhen, alles, was man gerade so in der Welt hört, Überschwemmungen, weiß ich nicht, wovon man immer mehr hört und plötzlich kommt noch das und plötzlich kommt das und das dazu, da merke ich bei mir immer wieder, wo ich mir denke, okay, und wo soll das eigentlich irgendwie hinführen? Man bekommt immer mehr mit, scheinbar passiert immer mehr. Da sind Sorgen, die man sich macht, natürlich irgendwie natürlich und vorprogrammiert. Aber in diesem ganzen Für und Wider, bei diesen ganzen Diskussionen können wir uns darauf berufen, dass Gott da ist und dass Gott es in der Hand hat, dass Gott über allem steht, dass Gott der Herr der Welt ist und über den wichtigen und unwichtigen Themen dieser Welt steht. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir in Passivität verfallen können und uns alles egal ist. Nee, wir haben ja auch eine Verantwortung für uns gegenseitig. Aber das, was wir tun, können wir in der Ruhe machen, dass Gott da ist, dass Gott alles in der Hand hält und dass selbst wenn alles den Bach runtergeht, wir in Gott eine Sicherheit haben, die uns sonst nichts auf der Welt geben kann. Wir dürfen mit diesem Zuspruch leben, wir stehen nicht alleine, wir glauben an einen Gott, der größer ist als an das, was wir auf der Welt sehen können. Und diese Zusage Gottes, dass er bei uns ist, die richtet auf und schafft Mut. Denn dieser Gott, der alles für uns gegeben hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, der sein Buch hier 2000 Jahre lang bewahrt hat, dass wir da heute noch draus lesen können, der sich ganz klein gemacht hat und der am Kreuz für uns gestorben ist, der lässt alles andere kleiner scheinen. Und die Sicherheit, die wir bei Gott haben, geht über alles, was wir in der Welt haben, hinaus. Und das kennt Josua. Und wenn da steht, Josua kennt Gott, dann weiß er das, dass er sich in allem, was passiert, auf Gott berufen und auf Gott verlassen kann. Der zweite Punkt ist, Josua kennt den Anspruch Gottes. Die Israeliten hatten in den ganzen Kämpfen und Aktionen in der Landnahme, von denen wir im Buch Josua lesen, hauptsächlich eine Aufgabe oder einen Anspruch, den Gott ihnen gegeben hat, der quasi auch so ein bisschen als Bedingung für Gottes Treue und Gottes Hilfe dasteht. Und dieser Anspruch ist, jetzt mal so formuliert, bleibe mir treu. Bleibe mir treu ist der Anspruch Gottes an das Volk Israel. Und das kennt Josua. Und die Verse 10 bis 13, die ich vorhin vorgelesen habe, die zeigen, das Volk Israel kennt es nicht. Sie sind Gott nicht treu. Nein, im Gegenteil, sie laufen irgendwelchen anderen Göttern nach. Und ich finde es spannend, dass gerade an der Stelle auch hier sogar mit Namen genannt werden, diese Götter, denen das Volk Israel nachfolgt. Baal und Astarte. Und es sind zwei Götternamen, die man auch an anderer Stelle nochmal liest, aber die auch in den Völkern um das Volk Israel drumherum im Alten Testament auch immer mal wieder eine Rolle spielen. Und gerade in der Antike war es so, dass Götter bestimmte Funktionen oder dass denen Aufgabenbereiche zugesprochen wurden. Dass sich die Leute dachten, okay, wenn ich jetzt diesem Gott opfer, dann bekomme ich das und das. Wenn ich zu diesem Götzenbild gehe, bekomme ich das und das. Und das finde ich gerade das Interessante, dass bei Baal und Astarte bei beiden so ein Aspekt von Landwirtschaft und Fruchtbarkeit mitschwingt. Und ich fand es interessant, dass eine neue Generation der Israeliten, die noch ein bisschen Wüstenwanderung mitgemacht haben, die dann im Land gegen die Kanaaniter gekämpft haben, die ja irgendetwas mit Landwirtschaft überhaupt gar nicht kennen können, von ihrer Geschichte her, jetzt in ein neues Land kommen, in eine neue Situation, wo Bewirtschaftung und Landwirtschaft im Land plötzlich wichtig wird und sich jetzt für eine neue Situation quasi neue, passende Götter aussucht. Der alte Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, der hat scheinbar ausgesorgt. Für eine neue Situation braucht es etwas Neues, braucht es etwas Passendes. Sie kennen Gott nicht mehr und sie wissen nicht mehr um seine Zusage. Sie suchen ihre Sicherheit, ihren Halt, ihren Wert nicht mehr bei Gott, sondern an anderer Stelle. Dabei wurden sie eigentlich in den ganzen Aktionen der Landnahme in Josua auch immer wieder davor gewarnt. Und auch noch bevor es überhaupt in das Land geht, bevor es überhaupt daran geht, den Jordan zu überschreiten, noch über Josua, bekommt das Volk immer wieder Warnungen. Und das heißt, passt auf, dass ihr euch den Völkern nicht gleich macht. Gerade in so ein paar Stellen, 3. Mose 18 und 5. Mose 12, da wird dann beschrieben, wie diese Völker im Land so sind. Und werden beschrieben und man denkt sich, so, das ist sogar aus heutiger Sicht total verwerflich, was sie tun. Da sind dann so als Beispiel Kindesopfer. Und Gott sagt ganz klar, ihr müsst euch von denen abgrenzen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch denen nicht anpasst, dass ihr nicht dieselbe Identität bekommt wie die. Und da ist es umso verwunderlicher, dass das Volk Israel trotzdem in einer neuen Situation sich eine neue Sicherheit bei anderen Göttern und Götzen sucht. Und da macht die Bibel gerade an den Büchern Josua und Richter so diese Differenz ganz besonders deutlich zwischen Josua, der weiß, wo er seine Sicherheit her hat, und dem Volk Israel, das das nicht weiß und sich irgendwo Sicherheit sucht, die aber nicht tragfähig ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was hat es eigentlich mit mir heute zu tun, weil wir Menschen werfen uns ja nicht mehr irgendwelchen Standbildern nieder. Und da hat mir ein Buch sehr geholfen von einem Pastor, der hat das Buch geschrieben, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Timothy Keller heißt der Autor und er schreibt, aber wir müssen gar nicht so weit reisen, um Götzen zu finden. Zu allen Zeiten und in jedem Land werden die Götzen verehrt, die in den Herzen der Menschen beheimatet sind. Aber er spricht hier davon, dass Dinge, die eigentlich gut sind, eine zu hohe Bedeutung beigemessen wird, dass ihnen zu viel Platz im Herzen eingeräumt wird und sie zum Mittelpunkt des Lebens gemacht werden. Man erwartet, dass diese Dinge im Leben Sicherheit und Erfüllung geben. Das ist seine Definition von modernen Götzen. Dingen, an denen ich meine Sicherheit festmache, von denen ich mir Bedeutung und Wert im Leben verspreche. Und es können auch nicht schlechte Dinge sein. Dinge wie beruflicher Erfolg, Liebe, eine Beziehung, materieller Wohlstand, Achtung und Respekt, der einem gegenübergebracht wird, ein Amt, das ich ausführe, im Ehrenamt oder so. Gott hat ja viele von diesen Dingen auch geschaffen, damit wir uns auch dran freuen können und dass wir sie nutzen können, damit wir damit leben können. Aber das Problem kommt, glaube ich, wenn wir daran unsere lebenswichtige Stabilität und unseren Wert und unsere Bedeutung im Leben festmachen. Wenn sich daran entscheidet, ob ich ein guter Mensch oder ein guter Christ bin, wenn sich daran entscheidet, ob ich es wert bin, dass mich andere Menschen mögen, oder wenn sich daran entscheidet, wer oder was ich bin. Mir ist da das Buch oder die Buch- und Filmtrilogie Herr der Ringe eingefallen. Da geht es ja darum, dass Frodo Beutlin, der Hobbit, einen Ring in den Schicksalsberg, in einen Vulkan werfen muss, damit dieser Ring vernichtet wird. Und die ganze Geschichte geht es darum, dass dieser Frodo Beutlin diesen Ring hat und durch diese ganze fiktive Welt trägt. Es geht immer darum, dass er den Ring hat. Er ist der Ringträger und er muss diesen Ring vernichten. Der Ring wird so zur Mitte dieser ganzen Geschichte, ich meine, das sehen wir schon am Titel, Herr der Ringe, das beeinflusst das ganze Leben von diesem Hauptcharakter. Und was passiert dann, als dieser Frodo tatsächlich oben an der Kante von diesem Vulkan steht und den Ring in der Hand hält und eigentlich loslassen soll? Da kann er es nicht. Dieser Ring ist so zur Mitte, so zur Bedeutung seines Lebens geworden. Er ist der Ringträger. Und wenn er den Ring behält, dann kann er herrschen, dann kann er regieren, dann hat er Macht. Den Ring weiter zu besitzen, wird ihm Macht und Einfluss geben. Und ich fand, der Ring ist so ein Bild für irgendwie so einen Götzen, der eigentlich nicht schlecht ist, der sich aber im Laufe der Zeit immer mehr zur Mitte meines Lebens macht. Und dann macht sich daran abhängig, ob ich einen Wert habe, ob ich Sicherheit habe. Und dann kommt die Frage, was passiert, wenn es diese Mitte im Leben plötzlich nicht mehr gibt? Diese Geschichte Herr der Ringe geht dann tatsächlich so weiter, dass nach langem Hin und Her er diesen Ring da doch tatsächlich da in den Vulkan da reinfällt. Aber dann ist die Geschichte tatsächlich noch nicht ganz zu Ende. Eigentlich ist Happy End, alles gut. Aber das Buch endet dann tatsächlich damit, dass dieser Hauptcharakter das Land verlässt. Weil er mit dieser Leere, mit diesem, was da in ihm nicht mehr passt, diesen Wertverlust, den er hat, nicht mehr umgehen kann. Was sind solche Mitten in unserem Leben? Worum drehen sich Gedanken und Fantasien? Wofür gibt man Geld aus? Wofür leben wir im Alltag? Wo zeigen unsere Reaktionen und Gefühle vielleicht auch, dass uns irgendwas ganz besonders wichtig ist? Die wenigsten von uns werden so einen Ring durch Mittelerde tragen. Aber ich habe bei mir gemerkt, dass es bestimmte Dinge gibt, an denen ich auch meinen Wert als Mensch oder meine psychische Stabilität festmache und mir dann Gedanken machen muss, okay, was passiert, wenn es das nicht mehr gibt oder wenn es das noch gar nicht gibt. Und es kann Geld sein, von dem man sich Sicherheit verspricht bis zu dem Moment, wenn es nicht mehr da ist. Das kann ein Amt sein, an dem ich meinen Wert festmache bis zu dem Moment, wenn ich abgewählt werde oder das heißt, ich habe es nicht gut gemacht. Das kann eine Beziehung sein, bis zu dem Moment, wenn sie scheitert oder es sie gar nicht erst gibt. Das kann eine besondere Fähigkeit sein, bis zu dem Moment, wenn es jemand besser kann als ich. Das kann Respekt sein, der mir entgegengebracht wird, bis zu dem Moment, wenn ich mich vermeintlich blamiere. Das kann ein besonders heiliges Leben sein, bis zu dem Moment, wenn ich dann doch mit Zweifeln oder mit Fehlern zu kämpfen habe. Das kann aber auch meine Gesundheit und meine Fitness sein, bis zu dem Moment, wenn ich krank werde oder mich verletze. Von den Dingen kann man seinen Wert als Mensch festmachen. Aber sobald es diese Dinge nicht mehr gibt, steht man da. Von welcher Mitte in meinem Leben erwarte ich, dass sie mir Stabilität und Sicherheit gibt? Ist es Jesus Christus, der alles dafür gegeben hat, der alles für mich gegeben hat? Oder ist es eine andere Sache, die dem Wandel der Zeit, dem Wandel der Welt unterliegt? Wichtig ist hier, glaube ich, dass wir nicht in Schwarz-Weiß-Denken verfallen und alles irgendwie verteufeln, sondern dass wir bestimmten Dingen einfach ihren Ort in unserem Leben zuweisen. Dass sie nicht das sind, an dem wir unseren Wert und unsere Bedeutung und unsere Zufriedenheit festmachen, sondern dass das allein Jesus Christus ist. Aber wie geht man jetzt damit um? Ich glaube, ein wichtiger Schritt kann sein, sich da auch selbst zu hinterfragen und sich zu überlegen, okay, wo sind meine Götzen, wo sind meine Mitten im Leben? Was sind meine Mitten im Leben? Gibt es da etwas im Leben, worauf ich mich verlasse, obwohl es eigentlich nicht den Halt geben kann, den Jesus Christus alleine gibt? Oder mache ich meinen Wert fest an etwas, was kein sicheres Fundament dafür ist? Und gerade bei den Fragen können wir uns auf den Zuspruch von vorher berufen, dass wir in Jesus jemanden haben, der uns liebt, der Ja zu uns sagt und dass wir durch Jesus einen Wert haben, den uns sonst nichts geben kann und dass wir in Jesus einen Halt haben, den nichts auf der Welt geben kann. Aber jetzt begegnen wir ja heutzutage auch, eventuell wird uns das gefragt oder vielleicht bemerken wir solche Gedanken bei uns auch, dass wir mit der Annahme manchmal konfrontiert werden, ich muss nicht an Gott glauben, um ein erfülltes Leben mit Bedeutung und Zufriedenheit zu haben. Ich denke, manchmal habe ich mit den Gedanken zu tun, manchmal kommt es vielleicht im Gespräch, damals in der Schule war das auch manchmal der Fall. Und ich meine, das ist auch prinzipiell richtig. Man kann in erster Linie auch mal ein Leben führen, das Bedeutung für einen hat, das Zufriedenheit hat, das auch ohne Gott. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, auch im Gespräch mit anderen, dass wir immer von irgendetwas unsere Bedeutung und unseren Wert abhängig machen. Für die einen, für Christen mag es vielleicht sein, dass wir sagen, an Gott und Jesus mache ich meine Bedeutung und meine Zufriedenheit, meinen Wert und meine Sicherheit fest. Und da sagen vielleicht einige, das ist naiv, das hat doch keinen Sinn, kannst ihn ja nicht sehen. Aber auf der anderen Seite, die nicht an Jesus Christus ihre Sicherheit festmachen, machen es ja nicht an nichts fest, sondern an einer anderen Sache. Und hier ist eben der Einwand gegen so eine Annahme, ohne Gott funktioniert es eben nur so lange, solange es diese Sache gibt. Und wenn das Grund für Bedeutung und Zufriedenheit ist und es nicht mehr ist, gibt es eben keinen Grund mehr. In Gott gibt es aber eine Sicherheit, die fester ist als alles, woran wir auf der Welt unsere Sicherheit festmachen können. In zwei Dingen unterscheidet sich Josua von den Israeliten. Er kennt Gottes Zuspruch und er kennt Gottes Anspruch. Er vertraut darauf, dass er Gott in jeder Situation vertrauen kann, dass Gott seine Sicherheit ist, dass Gott der Grund für seine Bedeutung und seinen Wert ist. Die Israeliten, die nach Josua lebten, entfernen sich immer weiter von Gott. Sie vertrauen ihm nicht mehr, sie setzen ihr Vertrauen, ihre Sicherheit woanders. In Gott haben wir aber einen Halt, der diese Welt, der größer ist als alles, was wir auf dieser Welt haben. Es gibt andere Dinge, die uns dazu verleiten können, uns unsere Sicherheit an anderer Stelle zu suchen. Und erst wenn diese Dinge dann plötzlich fehlen, merken wir, worauf es sich eigentlich lohnt zu bauen. Denn Gottes unbedingtes Ja zu uns Menschen ist der einzige Grund, auf den wir unsere Sicherheit und Stabilität in dieser Welt bauen können. Denn als Gott in Jesus Mensch geworden ist, sagt er Ja zu uns Menschen, die wir hier auf der Welt leben. Als Gott in Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, sagt er Ja zu uns Menschen, die wir unsere Sicherheit immer wieder an anderer Stelle suchen können. Oder suchen. Und als Gott in Jesus Christus auferstanden ist, sagt er Ja zu uns Menschen und präsentiert sich als der, der den Tod besiegt hat, der über das Ende der Welt uns Sicherheit und Halt geben will und kann. Gottes unbedingtes Ja zu uns Menschen ist der feste Grund, auf den wir unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus bauen können. Amen.